Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor 25 Jahren kam die Einheit Deutschlands zustande. Das wird heute gefeiert. Mein Impuls am Morgen soll heute den Tag der deutschen Einheit nicht außer Acht lassen. Am 9. November 1989, als die Berliner Mauer fiel und der eiserne Vorhang sich öffnete, war ich mit dem Auto unterwegs. Ich verließ die DDR, genauer Heiligenstadt, mit meinem alten Golf und fuhr mit einem Mitbruder wieder in den Westen. Wir hatten an der deutschsprachigen Jugendseelsorgerkonferenz in Heiligenstadt teilgenommen, die genau am 9. November endete. Auf dem Weg zur Grenze konnten wir in den kleineren Orten sehen, wie Staatsbeamte vom Balkonfenster aus die Antragsformulare zur Ausreise aus der DDR in die jubelnde Menge warfen. Dann gab es einen mehrere Kilometer langen Trabi-Schlange gen Westen. Für mich ist die deutsche Einheit, die ja gleichzeitig eine europäische Einheit bedeutete, nicht nur ein politisches Geschehen. Diese Einheit habe ich von Anfang an religiös als ein großes Geschenk Gottes für Deutschland und für Europa gedeutet. Die atheistische DDR hatte sich an die biblische Zahl 40 gehalten und musste ihr eigenes Ende einläuten. Nach 40 geschieht ja in der Bibel die Wende zum Guten. 40 Jahre dauerte der Wüstenzug des auserwählten jüdischen Volkes in das gelobte Land. 40 Tage fastete Jesus in der Wüste und 40 Tage liegen zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt.
Wer hat die Wende möglich gemacht? Es gab in der eigentlich ungläubigen DDR mit so viel Ungetauften die abendlichen Montagsgebete mit den anschließenden Demonstrationen. Doch vergessen wir nicht, vor den Montagsgebeten in der DDR gab es die Solidarność-Bewegung im Nachbarland Polen. Lech Walesa war der Anführer dieser Solidaritätsgewerkschaft und der Priester Popieluszko war der bekannteste Märtyrer, den der polnische Geheimdienst umbrachte. Manche Politiker rühmen sich, an der Einheit Deutschlands entscheidend mitgewirkt zu haben. Es gibt aber hier eine klare Reihenfolge, die in seiner Gewichtung und historischen Reihenfolge existiert. Erstens, Papst Johannes Paul II., der ermordet werden sollte und das Attentat überlebte. Zweitens, Lech Walesa, der Arbeiterführer der Danziger Werft. Drittens, Michail Gorbatschow, der in der Sowjetunion von Glasnost und Perestroika sprach. Es ist also nicht zu übersehen, dass die friedliche Revolution im Gnadenjahr 1989 etwas mit dem Papst Johannes Paul II. Zu tun hat. Gott hat die Hand über diese friedliche Revolution gehalten und jegliches Blutvergießen verhindert. Das ist für mich ein großes Wunder der göttlichen Gnade, das dem deutschen Volk geschenkt wurde, das sich so im Judenmord und mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs versündigt hatte.
Doch kommen wir nun zum Heiligen Land, das heute und gestern so zerstritten ist und war. Wird es auch hier ein Wunder der Einheit geben? Oder gibt es den ewigen Streit um das Land? Ich denke oft an die Seligpreisung Jesu. Selig, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden das Land erben. Weil alle Gewalt anwenden, Israelis wie Palästinenser, deshalb gehört niemandem dieses Land. Gibt es im Heiligen Land einen ewigen Streit zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen den drei Bruder- oder Nachbarreligionen, Judentum, Christentum und Islam? Ist Streit und Krieg fest einbetoniert für alle Zeit? Die Einheit im Heiligen Land scheint in weiter Ferne gerückt zu sein, doch auch die deutsche Einheit war in weiter Ferne. Wie heißt es doch? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich möchte aber auf die Zeit des Alten Testamentes und später auf die Zeit Jesu blicken. Im Heiligen Land wohnten schon immer die Kanaanäer, was wohl die Vorfahren der palästinensischen Araber sind. Die Juden kamen im 13. Jahrhundert vor Christus nach langem Wüstenzug von Ägypten und über das heutige Jordanien im gelobten Land an. Vermutlich gab es eine friedliche Landnahme und ein halbwegs gutes Zusammenleben mit den Einheimischen. Vor 3000 Jahren etwa gab es die größte Machtausdehnung Israels unter den Königen Saul, David und Salomo. Da gab es theologisch überhöht die ideologische Einheit. Ein Volk, ein Land, ein Tempel. So wähnte man sich in der Gunst Gottes. Im Jahre 589 vor Christus ist das alles total vorbei. Es gibt kein Volk, kein Land, keinen Tempel mehr. Die meisten Juden mussten wohl ins babylonische Exil ziehen. Sie hatten wieder eine Sklavenrolle wie in Ägypten zu übernehmen.
Zur Zeit Jesu gab es einen fremden Frieden im Heiligen Land. Rom regierte, das Imperium Romanum war bald überall an der Macht. In Europa und im Nahen Osten und in Nordafrika. Überall die Pax Romana. Opposition gab es nicht. Der göttliche Kaiser schien allmächtig zu sein. Und auch die Juden hatten sich daran zu halten. Pontius Pilatus sorgte schon dafür. Er regierte in Caesarea Maritima am Mittelmeer. Und zu den jüdischen Hochfesten hielt er sich dann besser in Jerusalem im Schatten des Tempels in seiner Burg Antonia auf. Jesus stammt aus Nazareth, einem kleinen, unbedeutenden Ort im grünen, wasserreichen Galiläa. Vielleicht haben hier viele Juden gewohnt. Das kleine Nazareth hat eine riesengroße Nachbarstadt, Sepphoris mit Namen. Seltsamerweise wird diese große Stadt, die Hauptstadt Galiläas, in der Bibel nicht erwähnt. Hier lebten Juden, aber wohl auch Griechen und Römer. Ich vermute, hier haben Josef und Jesus als Handwerker die meisten Arbeitsaufträge bekommen. Insofern kannte der Jude Jesus die römische griechische Kultur. Sepphoris hatte schon einmal einen Aufstand gegen die Römer versucht, der blutig niedergeschlagen wurde. Das wusste man in jener Gegend. Wir Juden haben keine Chance gegen die römische Übermacht. Jesu Friedfertigkeit und Jesu Gewaltverzicht, in der Bergpredigt zu den 8 Seligpreisungen erwähnt, hatte vielleicht hier schon seine Wurzeln. Doch unter seinen 12 Aposteln sind 2 politische Hitzköpfe, halbe Terroristen. Simon der Zelot und Judas Iskariot gelten als gewaltbereit.
Einheit in Deutschland und Einheit im Heiligen Land, das sind große Aufgaben. Es gibt das Dunkeldeutschland und das Helldeutschland, so sagte der Bundespräsident. Papst Franziskus fordert eine Willkommenskultur gegenüber den vielen Kriegsflüchtlingen. Beten wir am heutigen Tag für unser deutsches Vaterland, für ein solidarisches Europa, für eine Beendigung der sinnlosen Kriege, für Syrien und für die Menschen im Heiligen Land, mit denen wir uns besonders verbunden fühlen. So segne Sie und alle Menschen guten Willens an diesem Tag, der allmächtige und der barmherzige Gott, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens, des heiligen Franziskus und der heiligen Schutzengel. So segne all die Genannten, alle Menschen, die guten Willens sind, die für den Frieden arbeiten und Verantwortung tragen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.